2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tralali, tralali, tralapsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. 3 mal 3 macht 6, bitte, bitte, wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad dich zu mir ein. Und 3 macht 9, wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. 3 mal 3 macht 6, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad dich zu uns ein.
Wir wollen jetzt ein bisschen drüber reden, über das Camp, wie es gelaufen ist, jetzt mit einem Abstand von knapp 2 Wochen. Vorhin in einem unserer Beiträge hier in der Sendung wurde mal formuliert als wesentliches Ziel des Camps die Abschreckungspolitik in Köln, so war das da formuliert, also zu deren Ende beizutragen. Hat das Camp das erreicht?
Die Kölner Stadtregierung hat natürlich nicht Abstand genommen von ihrer Abschreckungspolitik. Und das war natürlich auch im Vorfeld klar, dass das eher eine großmäulige Forderung ist, die wir aber, wir wollten mit einer Forderung an die Öffentlichkeit gehen, die zumindest realpolitisch direkte Konsequenzen hat und nicht nur mit unseren doch im Rest der Gesellschaft immer als vergleichsweise utopisch wahrgenommenen Maximalforderungen. Das Thema an sich ist im Laufe des Camps, also unter anderem auch durch die Repression, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, also untergegangen. Der rote Faden, den wir uns da ursprünglich mal durch die Woche gelegt hatten, ist so nicht erfüllt worden. Die Gruppen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, waren dann hauptsächlich auch nur die Kölner Gruppen, sodass also dieses Thema in den Hintergrund gerückt ist und wenig dazu passiert ist. Wobei natürlich aber vorher auch schon klar war, dass das Ende der Abschreckungspolitik nur mit sehr, sehr, sehr viel Mühe mit diesem einen Camp zu erreichen sein wird.
Wenn du jetzt mal das Positive zusammenfasst, was hat das Camp denn erreicht? Was bleibt denn auf der Habenliste sozusagen stehen?
Also mir fällt es schwer, da so einen Gesamteindruck von dem Camp zu geben oder mich irgendwo einzupendeln zwischen Erfolgssprech und alles madig reden. Also letztendlich tritt das Camp ja an, um zu stören oder Sand in Getriebe von einem rassistischen Normalzustand zu streuen. Das bleibt und blieb ja auch die letzten Jahre, aber natürlich hauptsächlich auf der symbolischen Ebene. Und da war es meiner Meinung nach so, dass einige Aktionen stattgefunden haben, die ich gut fand, die ich auch in ihrer Unkonventionalität gut fand.
Kannst du Beispiele nennen?
Ja, also ein Beispiel wäre, wir haben ja in Köln-Poll gezeltet. Köln-Poll ist dadurch so ein bisschen berüchtigt geworden, dass sich da im Mai eine Bürgerinitiative konstituiert hat unter dem Namen kein Bleiberecht für kriminelle Flüchtlinge. Und die haben dann da eine Kundgebung mit 400 Leuten. Und wir sind eben ganz am Anfang des Camps mit einem Spaziergang durch Poll gegangen. Das war offensiv angekündigt als Spaziergang und nicht als Demo. Und haben uns so ein bisschen orientiert an einer Rechtspopulismusanalyse, die Leute nicht in ihren Sorgen ernst zu nehmen, wollten aber trotzdem so offen sein, den Dialog mit ihnen zu suchen und sie aber mit unseren Meinungen auf eine offene, aber sehr bestimmte Weise konfrontieren. Und ich fand diese Spaziergangaktion relativ gelungen. Also wir sind bei der Zwischenkundgebung, gab es dann so Bilder, dass 20, vielleicht zum Teil 20 aufgebrachte Bürger mit Demo-Teilnehmern lautstark diskutiert haben. Und dann aber, als wir dann irgendwann gingen, war es auch so, dass diese Poller Bürger miteinander sich da angeschrien haben auf der Straße, was ich eigentlich ein sehr schönes Abschiedsbild fand, dass da so ein bisschen irgendwie so einen Keil reinzutreiben und diese Spannung, die es ja tatsächlich gibt, also das ist, der rassistische Konsens ist zwar einer, aber der ist ja nie so bruchlos, wie wir das immer befürchten. Und da einfach mal so einen Keil reinzutreiben, der sowas auch ermöglicht, der so eine Spannung dann auch mal offenlegt, das fand ich eigentlich eine ziemlich gute Aktion direkt am Anfang.
Und wenn wir jetzt mal die die Negativseite betrachten. Was hat denn das Camp nicht erreicht oder wo siehst du denn die größten Defizite?
Also ich meine, das Camp hat natürlich trotz aller Mühe nicht erreicht, sich aus klar, dass ich würde das auch nicht als unser Versäumnis sehen, sondern einfach an der Art und Weise, wie wir eben wahrgenommen werden. Und es ist uns, glaube ich, zumindest nicht gelungen, in der öffentlichen Wahrnehmung uns zu befreien von dem einfach stigmatisierbaren, also diesen Bruch zu machen. Mit dieser Einfachheit, mit der antirassistischer Widerstand abgestempelt wird als die Chaoten, auch wenn ich das als Beleidigung jetzt erstmal nicht so annehme, aber trotzdem glaube ich, ist es sinnvoller, von der anderen Seite eben auch in die Gesellschaft zu wirken. Das hat natürlich nicht funktioniert, aber das wäre auch illusorisch gewesen, davon auszugehen, dass wir mit offensiv vertretenen Inhalten ernst genommen werden, ohne direkt klassifiziert zu werden und damit in so eine Schublade gepresst.
Darf ich mal nachfragen, kannst du eine Erklärung dafür geben, was da passiert ist? Also, weil vor 2 Jahren zum Beispiel das antirassistische Grenzcamp in Kelsterbach, Frankfurt, das war ja so ein bisschen bewertet als, also es war sehr stark in der Presse durch, also da war ja die Deportation, die Abschiebung, Thema, das war sehr stark auch eher freundlich in der Presse beobachtet worden. Da hatte man noch so einen, Menschenrechtsaktivismus-Bonus. Wieso ist der verloren gegangen?
Also ich meine, einerseits ist ja dieser Frankfurter Flughafen hat natürlich, egal ob jetzt positiv oder negativ berichtet wurde, so einen riesen Publicity-Effekt gehabt. Also direkt schon an dem ersten Sonntag diesen Rückstau zu verursachen, das hatten wir natürlich in Köln keinen Ansatzpunkt, der die Presse gleichermaßen angelockt hätte. Und zweiter Grund würde ich sagen, das Jahr vor Kelsterbach war ja Forst und der Sommer der Staatsantifa. Und auf einmal waren die Antirassistinnen die Zivilgesellschaft. Und ich glaube, Frankfurt ist tatsächlich noch so ein bisschen mit auf dieser Welle geschwommen. Hatte ja auch also sehr viel befreundete Journalisten aus eher so bürgerlichen Zeitungen dazu bewegen können, offensiv zu berichten. Und trotz einer eigentlich sehr engagierten Pressearbeit ist das in Köln nur teilweise gelungen. Also unter anderem glaube ich aber auch, dass dieser sehr, sehr massive Polizeieinsatz in Köln, der also über Köln hinaus koordiniert war, von Anfang an auch darauf angelegt war, ein völlig klares Bild nach außen zu vermitteln, wer wir sind und dass wir eben nicht den Menschenrechtsaktivismus-Bonus haben. Also jede unserer Demo ist im Spalier gelaufen, jede Auftaktkundgebung war mit Absperrgittern eingekettet. Vor dem Camp standen permanent 30, 40 Bullen-Sixpacks, sodass die Außenwirkung ganz klar auch sehr viel mehr durch diese Auseinandersetzung mit der Polizei bestimmt war, wo sich die Presse auch spätestens ab Dienstag nur noch dran entlang gehangelt hat, wie viele Straftaten und den Polizeibericht abgeschrieben hat, als es in Frankfurt noch der Fall war.
Das mit der Repression und Kriminalisierung, das stellen wir mal noch zurück, das können wir später noch besprechen. Mich würde interessieren, wie das überhaupt in der Presse angekommen ist, weil hier in Marburg zum Beispiel ist in der Presse, in der bürgerlichen, etablierten Presse überhaupt nichts gelaufen. Das Einzige, was ich mal mitbekommen habe, das war am letzten Samstag, da habe ich in diesem hiesigen Privatsender namens FFH eine Nachricht gehört. In den Nachrichten lief das, dass 200 Rechtsradikale 400 Linksradikalen gegenüberstehen. Die 400 Linksradikalen sind mit Steinen bewaffnet und liefern sich Schlachten. Das kam hier an, was natürlich mit der Realität, also ich weiß nicht, wo das passieren sein soll. Die FFH hat behauptet, in Köln. Ich war jedenfalls etwas verwirrt von dieser Nachricht. Das war das Einzige, was ich überhaupt mitbekommen habe. Wie ist das in der Kölner Presse angekommen? Ich nehme mal an, der WDR hat berichtet und die lokalen Gazetten.
Ja, also ich meine, das ist natürlich ein Problem. Wir waren uns vorher schon bewusst, dass Köln hat so ein bisschen die Sonderstellung, dass es in Köln drei Tageszeitungen gibt im Prinzip. Es gibt die Kölner Rundschau, den Kölner Stadtanzeiger und den Express, der sehr, sehr Bildniveau. Zwei davon, der Stadtanzeiger und der Express, gehören Dumont, dem Zeitungsverlag. Die Kölner Rundschau ist auch von ihm aufgekauft worden. Das heißt, wir haben eine Monopolpresse, die alle einem Verlag gehören, der uns erwiesenermaßen nicht besonders freundlich gesonnen ist. Also es hat auch verschiedene Kampagnen gegeben, unter anderem wegen seiner rassistischen Hate-Stories in seinen Blättern gegen neben Dumont. Also sie haben sind so ein bisschen berühmt-berüchtigt geworden mit ihrer Clow-Kid-Story, wo sie auf der Titelseite 80 Fahndungsfotos von Roma-Kindern abgebildet haben. Deutschland die schlimmsten Diebe von Köln, war der Untertitel. Und das war klar, dass das schwierig wird. Erstaunlicherweise aber war es am Montag so. Montag gab es einen Stadtrundgang zu, im weitesten Sinne, Arbeit und Migration. Da gab es eine Demo im IKEA und direkte Aktionen mit Sachbeschädigung bei Ibis Hotels, vor dem Hintergrund, dass Ibis eben in Frankreich private Abschiebeknäste in den Hoteletagen betreibt. Und da war der, fand ich die Berichterstattung für Du Monde Presse eigentlich noch recht positiv, weil einfach nur gesagt wurde, wir gehen jetzt von der Theorie, also dem Anfangsforum, zur Praxis über und würden halt nicht mit Samthandschuhen hantieren oder irgendwie sowas. Und aber spätestens, also Dienstag, gab es dann heftige Auseinandersetzungen vor dem Ausländerzentralregister. Und ab dann, würde ich sagen, gab es natürlich immer noch massenhaft Berichterstattung in den Kölner Medien. Aber die haben sich sehr an diesen OTS, also an diesen Polizeimeldungen, orientiert und haben also immer nur berichtet, wie viele Festnahmen, was alles kaputt gegangen ist und was die Polizei so sagt, was daran schlimm ist. Und wenn sie dann irgendwie besonders liberal gesinnt waren, haben sie noch einen Menschen aus der Pressegruppe mit einem Satz mal zitiert. Und das war also das, wogegen wir, also vor allem die Pressegruppe, kontinuierlich angekämpft hat, aber einfach nicht durchkam. Was auch völlig klar ist, weil diese Blätter eben auch eine recht stringente Politik haben. Was ein bisschen traurig ist, dass von den überregionalen Zeitungen eben bis zu dieser Räumung so gut wie gar nichts passiert ist.
Habt ihr Informationen darüber, jetzt kommen wir nämlich tatsächlich zum Thema Kriminalisierung, Repression, das wirkte ja schon wie auf lange Hand vororganisiert. Also diese massive Präsenz der Polizei durchgehend beim Camp, die muss ja beim Bürger und bei der Bürgerin auch irgendwie vertreten werden. Und dann am Samstag die große Aktion, aufgrund von Nichtigkeiten ein Camp zu räumen. Das und mit einer Pressekonferenz zusammen, wo davon ausgegangen, bei der Pressekonferenz wurde ja gesagt, dass kein Mensch ist illegal, die ja in diesem Zusammenhang in der Antirassismusbewegung sehr stark sind, die werden als Straftäter dargestellt, also fast schon so, was weiß ich, 70er Jahre Terrororganisation. Das wirkte ja schon wirklich wie, no, da organisieren wir mal so eine Kriminalisierung herbei. Die werden jetzt alle zu Straftätern gemacht, die wir da auf dem Camp haben, und räumen die mal weg. Woher kommt das?
Also es wäre, ich weiß es nicht, ob wir paranoid sind, aber ich würde es für naiv halten, davon auszugehen, dass diese Räumung und dieses Polizeiaufgebot tatsächlich mit dem zu tun hat, was da passiert ist. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass es ein geplanter Schritt war zu der Kriminalisierung. Klaus Steffenhagen, der Kölner Polizeipräsident, hat ja auch in seiner Pressekonferenz gesagt, dass der Polizeieinsatz und die Ermittlungen während dieser Woche Grenzcamp dazu geeignet sind, in Zukunft solche Veranstaltungen in Köln oder außerhalb von Köln zu verbieten. Das heißt, es wurde eine ganz klare Strategie geäußert, das ist Ziel und Zweck dieses mit Sicherheit auch bundesweit koordinierten Einsatzes, unter anderem war, Beweismaterialien zu sammeln, um Grenzcamps in Zukunft zu verbieten. Und also dieses i-Tüpfelchen ist natürlich noch, dass vor Ort die Polizei uns in den Verhandlungen immer wieder gesagt hat, sie müsse jetzt aber dann doch die Personalien aller feststellen. Das war ja faktisch keine Räumung, sondern eine Indemnishandlung von 350 Personen, die sich da nicht freiwillig unterzogen haben und deswegen in Gewahrsam genommen wurden. Dass immer wieder auf die Steinwürfe am Morgen hingewiesen wurde. Bekannterweise hat aber die WDR-Radiostation in Köln schon am Morgen um 6.42 Uhr berichtet, dass am Samstagnachmittag der Abbau des Camps mit 2500 Polizisten begleitet werden wird, obwohl der ja erst für Sonntagnachmittag geplant war oder beziehungsweise wir das Camp eigentlich bis Montag angemeldet haben. Und das zeigt schon, dass es, also diesen Plan gab es vorher. Diese Polizisten vor Ort haben aber eigentlich recht talentiert gelogen, dass sich die Balken bogen und ihre Linie da so vertreten. Aber dass dieses Camp kriminalisiert werden sollte und an allen Stellen provoziert worden ist, liegt eigentlich auf der Hand. Und wenn man sich dann dazu noch die Aussagen, die jetzt im Nachhinein getätigt worden sind, von der Polizei gerade ansieht, dann ist es klar, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, einerseits dieses Projekt Grenzcamp zu kriminalisieren und andererseits aber auch diese direkte Verbindung mit kein Mensch ist illegal, die auch der Kölner Stadt natürlich auch hier ein Dorn im Auge sind durch verschiedene Aktionen. Köln hat eine sehr aktive kein Mensch ist illegal Gruppe und eigentlich auch eine recht gut eingebundene in so das, was Mensch immer so die bürgerlichen Menschenrechtler nennt, also Rom e.V., Kölner Appell gegen Rassismus und so weiter. und dass es da auch ein erklärtes Ziel sein kann, die Kein Mensch ist illegal Gruppe und ihre Verbündeten einfach noch ein Stück weit zu isolieren und eben diesen Keil da reinzutreiben.
War das jetzt eine Einzelaktion der Polizei, was weiß ich, mit Verfassungsschutz zusammen oder haben die Rückendeckung von der Stadt? Wie steht die Stadt dazu? Wird das Ganze noch diskutiert in der Stadt?
Also die Stadt hat sich ein bisschen, also hat ihren Ordnungsamtschef geschickt am Samstag dann auch während dieser Polizeiaktion und hat sich ein bisschen dazu verblödet, uns den Vertrag zu kündigen. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Mietvertrag. Das heißt, sie können den eigentlich gar nicht, hätten den gar nicht kündigen können. Die waren auch rechtlich, standen sie ja völlig wackeligen Füßen. Aber hat noch gar keine Grundlage, haben sie auch zwei Tage später zugegeben, dass diese Kündigung des Vertrages natürlich nichtig war. Aber klar war, dass sie da vor Ort zumindest Teil dieser Aktion waren, versucht haben, durch diese zumindest ausgesprochene Kündigung, auch wenn sie nicht rechtskräftig war, diesen Polizeieinsatz zu unterstützen. Und jetzt im Nachhinein ist es so ein bisschen, weil ja die Proteststimmen doch sehr groß waren, jetzt hat die Stadt, die Kölner Polizei hat vor einem Jahr einen Mann bei einer Verhaftung umgebracht oder der ist halt unter Prügeln dann ins Koma gefallen, im Krankenhaus seine Verletzungen erlegen. Und seitdem gibt es hier so einen ganz aktiven runden Tisch gegen Polizeigewalt und so weiter. Und der trifft sich jetzt auch wieder wegen dem Grenzcamp, weil sie dann doch die Wogen ein bisschen glätten wollen, die bürgerlichen Fraktionen, die sich ein bisschen aufgeregt haben, wieder ein bisschen beruhigen wollen, das ist ja gar nicht so schlimm. Und das ist aber so ein bisschen zweigleisig. Also einerseits, vielleicht war das ein schlimmer Einsatz, kriminell ist Antirassismus trotzdem. Und jetzt rausgehängt hat sich die Stadt nicht. Ich glaube, sie wollte auch einfach keinen Ärger mehr haben, hat uns unsere Kaution, also ohne zu mucken, komplett zurückgezahlt, obwohl diese Wiese wirklich aussah wie, naja, wie ein Sandstrand und die Garagen aber garantiert nicht mehr in Ordnung war. Aber ich glaube, die Stadt wollte dieses Kapitel einfach so schnell wie möglich abschließen.
Wie ist denn der Stand jetzt in Bezug auf die Repressionsverfahren? Es waren 350 Leute etwa in Gewahrsam genommen und erkennungsdienstlich behandelt worden. Ist da schon jetzt schon irgendwas klar von eingeleiteten Strafverfahren oder ruht das erstmal noch und kommt dann in ein paar Monaten?
Also diese 350, soweit wir das beurteilen konnten, ruhen noch. Die Polizei hat aber auch während des Camps schon in den Tagen vorher laut eigenen Angaben, ich meine, 86 Straftäter identifiziert. Und also Vorladungen sind da natürlich auch noch nicht geschickt, aber bei denen rechnen wir eher damit. Und bei dieser, dass diese ED-Behandlung, also eine kleine ED-Behandlung, Foto und Name ohne Fingerabdrücke angeht, müssen wir halt sehen, also es wird vom Verwaltungsgericht von uns eine Klage geben gegen die Auflösung der Versammlung auf drei Ebenen. Dann wird es von uns Koordinator nochmal Zivilklagen geben von Menschen, die körperliche und materielle Schäden von diesem Einsatz davongetragen haben oder eben auch vorher beim Camp. Und dann wird sich eben noch um die Bearbeitung der Strafverfahren gekümmert. Im Moment ist aber ausgesprochen und eingeleitet nur eins gegen einen Journalisten, der dann auch am Samstag festgenommen wurde, dem vorgeworfen wurde, er war ein Videojournalist, dem vorgeworfen wurde, am Freitag diesen Camcorder der Polizei geklaut zu haben, also ein total hanebüchener Vorwurf. Den haben sie aber direkt mitgenommen in so dunkle Verhörräume mit Computermonitoren, mit allen Camp-Webseiten drauf. 3 Stunden interviewt und wollten ihn, glaube ich, eigentlich auf der Pressekonferenz als Schuldigen dann, also nicht vorführen, aber eben erwähnen, dass sie jetzt den Schuldigen haben, haben dann aber doch aus absolutem Totalmangel an Beweisen ihn dann am Samstagabend wieder rausgelassen. Und aber das ist das einzige Verfahren, wo sicher ist, das wird weitergehen, sonst gibt es noch keine Vorladung.
Und wie sieht jetzt die Situation aus für Flüchtlinge? Also die sind ja von möglichen Konsequenzen noch viel schärfer betroffen als Leute mit einem deutschen Pass. Stehen da irgendwelche Sachen schon im Raum von möglichen Abschiebungen oder ähnlichen Geschichten?
Also es ist ja so, dass die 350 Leute, die am Ende da waren, mitgenommen wurden. Das waren alles Personen, es gab vorher die Möglichkeit, freiwillig zu gehen. Diejenigen, die mitgenommen wurden, sind alles Personen, die von sich aus darauf bestanden haben, diesen symbolischen Akt des Widerstands gegen die ID-Behandlung zu leisten. Und da waren eben auch eine ganze Reihe von Flüchtlingen dabei. Der Einsatzleiter, der so ein Deeskalationsspezialist ist, mit dem wir dann trotzdem auch immer wieder verhandeln mussten, hatte uns zugesagt, keine extensiven Hintergrundrecherchen zu machen. Das heißt, die Personen, die ID behandelt werden, das wird mit dem Bildmaterial der Woche abgeglichen. wenn aus dieser Woche keine Straftaten vorliegen, recherchieren Sie erstmal nicht weiter.
Kann man denen denn glauben? Ich meine, Sie haben ja auch behauptet, Sie stellen das Wasser nicht ab. Das war ja verhandelt.
Ja, also ich meine, Sie haben alle wieder freigelassen. Das heißt, Menschen mit absolut ohne Status, falls welche darunter waren, sind mehr oder weniger aus dem Schneider, weil sie natürlich nicht aufgefunden werden können, wenn sie keinen Status haben. Dann haben sie auch keine Wohnadresse hier. Die sind in D behandelt worden und wieder freigelassen worden, alle. Und das, was noch nachkommen kann, ist natürlich wie bei allen anderen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, weil sie nicht freiwillig gegangen sind. Das würde aber eher so im Bereich Ordnungswidrigkeit rangieren. Also von daher kein Abschiebegrund oder irgendwas. Und was auch sein kann, ist, wenn sie es denn böse wollen, Verfahren wegen Residenzpflicht einzuleiten. Das wären dann aber, also unserer Einschätzung nach, aber auch erstmal Geldstrafen, höchstwahrscheinlich gegen die natürlich Widerspruch eingelegt wird, und dann wird das so weitergehen. Unter Umständen eine Instanz höher, oder wird es dann doch zum Prozess kommen.
Jetzt ging das Grenzcamp ja gar nicht regulär zu Ende, wurde durch äußere Einflüsse quasi abgebrochen. Es gab danach schon eine ganze Reihe von Solidaritätsaktionen, Kundgebungen und so weiter in anderen Städten. Es gab auch so eine kleine Camp-Karawane durch Nordrhein-Westfalen. Was soll denn da jetzt weiter noch passieren? Also wie soll sozusagen diese unerhörte Eskalation auf diesem Camp jetzt noch nachbereitet werden?
Ja, uns war es also wichtig, da nochmal eine kollektivere Antwort drauf zu finden. Also idealerweise gehen die Aktionen in den einzelnen Städten immer weiter bis zum 6. September. Da wird in Köln die Abschlussdemo des Grenzcamps sein, die uns geklaut wurde. Die holen wir nach, und zwar ab 14 Uhr, und Freitagabend wird es dann hier schon Übernachtungsmöglichkeiten geben, weil wir auch eine Abschlussaktion haben wollten, die nach vorne geht, die keine reine Anti-Repressions-Demo geht. Das heißt, Samstagmorgen werden die zahlreichen Kleingruppen und Städtezusammenhänge die Aktionen nachholen, die geklaut wurden, weil wir einen Tag umstellt wurden, werden die Stadt unsicher machen und damit der Polizei auch nochmal allein durch den Nerv klar machen, dass das ein hoher Preis ist, den sie da einkalkuliert haben mit dieser Kriminalisierung des Camps, um dann eben die Abschlussdemo gemeinsam um 2 fortzuführen. Das wird erstmal die Antwort sein. Bis dahin gibt es natürlich noch Öffentlichkeitsarbeit, die Prozesse laufen. Es wird Veranstaltungen hier in Köln zumindest geben. Ich weiß nicht, ob das auch in anderen Städten geplant ist. Aber dieser 6. September ist für uns jetzt erstmal der nächste Fixpunkt, an dem wir die gemeinsame, möglichst von allen Städten und Gruppen getragene Antwort darauf finden wollen.
Wenn wir noch einen kleinen Ausblick wagen auf die Zukunft des Grenzcamps. Auf der einen Seite, du hast es ja eben angedeutet, lässt sich dieser massive Polizeieinsatz natürlich als einen Versuch werten, Gründe oder Vorwände zu finden, um ein Grenzcamp in den nächsten Jahren gar nicht mehr stattfinden zu lassen. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch innerhalb der antirassistischen Bewegung sehr heftige Diskussionen, Auseinandersetzungen auch. Kann das sein, dass auch aus diesen Gründen, also im letzten Jahr war es ja schon so, dass dann mehrere Camps parallel stattfinden, kann das sein, dass es einfach ein gemeinsames Grenzcamp in der Form gar nicht mehr geben wird, aus inhaltlichen Gründen?
Also für sehr wahrscheinlich halte ich, dass das Camp nicht mehr von der bundesweiten Vorbereitung der Zusammensetzung, wie sie jetzt existiert, weitergetragen wird. Und das ist auch so ein bisschen unser Dilemma, dass eigentlich für einige die Stimmung so war während des Camps.
Vielleicht sollte man vorher nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer die Auseinandersetzung kurz beschreiben. Kannst du das zusammenfassen?
Also im Prinzip ist das Camp ja damals in Rothenburg bei Görlitz entstanden aus so einem autonomen Antirassismus. Also waren vor allen Dingen autonome Zusammenhänge, die Antirassismus als Schwerpunktpolitik, als Schwerpunktbereich gesehen haben, um dieses Denunziationsregime anzugreifen und von da aus weiterzumachen. Jetzt ist eben, also dieser Knackpunkt, der so ein bisschen im Moment so in der Vorbereitung auch ist, ist, dass einige Menschen sich eben explizit und zuerst als Antirassistin verstehen, Interesse an einer antirassistischen Bewegung haben. Ein Teil der Vorbereitung aber einen Zweifel formuliert hat in dem Sinne, dass unser Ziel eigentlich ist, Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu kritisieren. Also wir sind nicht nur Antirassisten, wir sind auch Antisexisten, Antikapitalisten und so weiter und so fort. Und sich kritisch die Frage gestellt haben, ob Antirassismus noch der richtige Ansatzpunkt ist, um Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu kritisieren, oder ob es wie in Hamburg letztes Jahr einen Fokus auf autoritäre Formierungen, zum Beispiel auf Rechtspopulismus, nicht die angesagtere Variante wäre, um Gesellschaft zu kritisieren. Das ist so ein bisschen grob gesagt, dass also das macht sich dann eher an Detailfragen fest, wie gibt es einen Antirassismus ohne zusammen mit den Flüchtlingen, ja oder nein, das war eine sehr heiß diskutierte Debatte auf dem diesjährigen Camp. Aber im Prinzip ist natürlich schon die Frage, wird es noch ein antirassistisches, mit Betonung auf antirassistisches Grenzcamp geben? Und ich würde sagen, in der Komplettzusammensetzung der Vorbereitung nein. Und das heißt aber nicht, dass es keins geben wird. Und jetzt, um nochmal auf das Dilemma, was ich da sehe, zurückzukommen, ich glaube, es wäre viel einfacher gewesen zu sagen, dieses Projekt hat sich so ein bisschen totgelaufen und ist zumindest nicht mehr das, was viele Gruppen aus der Vorbereitung wollen. Und deswegen machen wir was anderes oder deswegen machen andere Leute das. Durch diese massive Kriminalisierung ist es natürlich aber auch so, dass es eigentlich also aus reinem Trotz schon gegeben wäre, es trotzdem zu machen oder einfach trotzdem noch eins hinterherzuschieben, um eben diese wirre Idee, dass sich Antirassismus und speziellen Grenzcamp kriminalisieren lässt, mit einer völlig klaren Antwort zu beantworten. Und deswegen, also in unserer Gruppe schwanken wir da auch so ein bisschen hin und her, ob wir das jetzt sinnvoll finden, aber die Diskussionen werden dann ja im Oktober bei den bundesweiten Nachbereitungstreffen laufen, wo hoffentlich und wahrscheinlich auch alle, ich nenne sie mal Fraktionen, noch vertreten sein werden, um ihre Kritik nochmal auf den Tisch zu bringen.
Gut, dann denke ich, können wir das als Ausblick mal so stehen lassen. Vielen Dank, Rolli, nach Köln für diese Einschätzung zum antirassistischen Grenzcamp. Vielleicht nochmal der Hinweis auf die Abschlussdemo Samstag, 6. September, 14 Uhr in Köln. Kannst du den Ort noch präzisieren?
Also die Anmeldung wird morgen gemacht, aber die werden dann auf diversen Webseiten, also in die Media, Nadia/Camp03, wird das dann verbreitet werden, sobald es feststeht.
Gut, also nochmal schönen Dank und tschüss.